Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Speakers Excellence Podcast. Der heutige Podcast wurde im Rahmen eines unserer Live-Events aufgezeichnet. Hier ein Tipp zum Beginn der heutigen Folge. Schau doch gerne mal auf unserer Excellence Academy vorbei. Hier findest du rund um die Uhr eine große Auswahl an exklusiven Online-Videokursen von hochkarätigen Speakern. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Jetzt aber viel Spaß beim Anhören.
Hier auf der Bühne, liebe Waltraud, und die Waltraud steht für digitale Bildung in Deutschland. Sie ist Expertin, Vordenkerin für Lehren und neues Lernen in der digitalen Welt, für Persönlichkeitsentwicklung sowie für Change mit allen Facetten, insbesondere mit dem Fokus auf Agilität, digitale Transformation und Smart Working. Und tatsächlich, wir schauen uns die Waltraud mal an, 3 Studienabschlüsse, Waltraud, der Wahnsinn, in den Fächern Physik, Wirtschaftsinformatik und Philosophie. Und damit versteht sie es einfach auf einmalige Weise, Mensch und Technik zu verbinden und geht den Dingen auf den Grund. Liebe Waltraud, ich könnte jetzt noch minutenlang weitersprechen, aber du stehst seit 10 Minuten in Startlöchern. Deswegen zum Thema von Tradition zur digitalen Transformation, Herausforderungen für Bildung und Wirtschaft. Begrüßen Sie mit einem großen Applaus Waltraud Herrmann.
In Gedanken vertieft stehe ich in der Küche und überlege, was ich denn zum Essen kochen soll. Plötzlich stolpert mein 5-jähriger Sohn völlig aufgeregt in die Küche. Mama, zieht die Luft die Erde an? Nein, entfällt es mir automatisch. Dann wäre doch die Luft im ganzen Weltall. Ich bin sprachlos. Mein kleiner Sohn hat mich richtig vorgeführt, mir eine große Lektion erteilt, ohne dass er es überhaupt beabsichtigt hat, mir als Physikerin, als Lehrerin. Solche Fragen beschäftigen ihn von klein auf. Seine meistgenutzte Frage ist, warum? Zum ersten Mal ist mir so richtig bewusst, wie wir die Kinder im Vorschulalter unterschätzen. Seit dem Moment nehme ich seine Fragen ernst und sorge dafür, dass er sich im naturwissenschaftlichen Bereich austoben kann. Denn im Kindergarten und in der Schule wurden die meisten seiner Fragen nicht beantwortet. Da gab es meist nur, das lernst du später. Und ich dachte, dass ein Land mit den meisten Patenten das beste auf Technologie ausgerichtete Bildungssystem haben muss. Wie viele Potenziale schlummern in allen Kindern und warten oft vergebens, geweckt zu werden. In den nächsten 28 Minuten möchte ich Sie auf eine Reise nehmen. Eine Reise von den bekannten Gefilden unserer Bildungstraditionen hin zu den noch viel zu unbekannten Ufern der digitalen Transformation. Die See da draußen ist rau und stürmisch, denn schon längst wütet ein gnadenloser technologischer Wettbewerb. Währenddessen schlummert Deutschland fernab der Küste in einem digitalen Dornröschenschlaf. Der Text des Schlafliedes lautet: Das lernst du später. Halten Sie sich fest, Leinen los. Schön, dass Sie dabei sind. In unserem Bildungssystem hat es sich als Tradition etabliert, dass die naturwissenschaftlichen Fächer erst später gelernt werden und dass sie auch keine Hauptfächer sind. Gleichfalls ist aber auch Tradition, dass die Fremdsprachen meist 4-stündige Hauptfächer im Gymnasium sind. Ich lade Sie nun ein zu einem Vergleich dieser Kontingentstunden in Sprachen und Naturwissenschaften, aber auch zwischen Deutschland und Rumänien, wo ich aufgewachsen bin. Sie sehen es hier, die linke Säule in Rot. Von Klasse 5 bis 10 haben die Kinder 40 Kontingentstunden. Das heißt, 4 Stunden Englisch 5. Klasse, 4 Stunden 6. Klasse und so weiter. Demgegenüber sind die naturwissenschaftlichen Fächer, die zweite Säule in Rot. Physik, Chemie, Biologie, Naturwissenschaft und Technik nur 25 Stunden. In Rumänien ist das Verhältnis genau umgekehrt. Da belegen erste und zweite Fremdsprache 24 Stunden und Naturwissenschaften zwischen 30 und 38. Ich habe hier nur die Mindestsäule, das wäre nochmal 8 höher. Und das Interessante ist, ein naturwissenschaftlicher Zug in Deutschland hat mehr Fremdsprachenunterricht als Naturwissenschaften im Lehrplan und ein sprachlicher Zug in Rumänien hat mehr naturwissenschaftliche Fächer als Sprachenunterrichtsstunden. Ganz krass ist der Unterschied bei Informatik. Sie sehen, das Rote in Deutschland sieht man kaum. Wir haben noch immer im digitalen Zeitalter viele Bundesländer, wo es nur eine Kontingentstunde Informatik gibt. Aber nicht eine in allen Jahrgangsstufen, sondern in irgendeiner Jahrgangsstufe, meistens 7 oder 10. Mecklenburg-Vorpommern ist unser Vorreiter, der hat 6 in jedem Jahrgang 1. Gegenüber Rumänien, die haben Minimum 14 bis 22. Und was dazu kommt, in der Klasse 11 und 12 ist Informatik ein 4-stündiges Pflichtfach für alle. Während wir in Deutschland, wissen Sie, wie viele Abiturienten das Wahlfach Informatik wählen? 2% seit 15 Jahren konstant. Mich wundert es nicht, wenn man Informatik die ganze Schulzeit nicht lernt. Wenn wir hier nichts ändern, gehen wir unter. Wir sind bereits nicht mehr wettbewerbsfähig. Und gerade die digitale Bildung wird sträflichst vernachlässigt, nicht nur in der Schule, auch in den Unternehmen. Dieses Schlaflied, das lernst du später, hat uns so richtig eingelullt. Stellen Sie sich vor, Sie geben Ihrem Kind den Autoschlüssel, wohl wissend, dass es weder die Verkehrsregeln kennt, noch das Auto bedienen kann. Und damit es über das Lenkrad schaut, braucht es eine Sitzerhöhung. Würden Sie in dieses Auto einsteigen und mitfahren? Ich nicht. Doch genau das passiert mit digitaler Bildung in Deutschland. Was meinen Sie, wie gut ist Ihre digitale Mündigkeit oder die Ihrer Kinder oder Ihrer Enkelkinder? Und was ist digitale Mündigkeit überhaupt? Zur digitalen Mündigkeit gehören alle Fähigkeiten, die wir benötigen, um in dieser digitalen Welt einfach zurechtzukommen. Und das muss gelernt werden. Dazu brauchen wir digitale Bildung. Und die ist neben Lesen, Rechnen und Schreiben die 4. Kulturtechnik. Und zur digitalen Mündigkeit gehört nicht nur, was die meisten denken, ein bisschen Medienbildung, sondern es gehört viel mehr. Umgang mit Daten, künstliche Intelligenz, Cybersecurity, Programmieren, aber auch Algorithmen verstehen und entwickeln. Auch Anwendungen wie Excel, Word und PowerPoint und vieles, vieles mehr. Das geht nicht so nebenbei, das muss gelernt werden. Sie sehen, wie gefährlich Hackerangriffe und Fake News sind und wie wichtig es dafür ist, digital mündig zu sein. Und wie gefährlich es ist, wenn wir hier menschliche Schwachstellen haben. Die Cyberkriminalität ist in einem Ausmaß gestiegen. Wir hatten in 2023 bereits einen gesamtvolkswirtschaftlichen Schaden von 206 Milliarden. Das ist verglichen mit unserem Bundeshaushalt von 426 fast die Hälfte des Bundeshaushalts. Und wissen Sie, wie viel im Bundeshaushalt für digitale Infrastruktur bereitgestellt ist? 0,9 Milliarden. Das ist 0,2%. Nicht einmal 1% wird für digitale Infrastruktur belegt. Und dann wundern wir uns, dass wir digital nicht aufholen können. Mit dem Computer ist es vergleichbar mit dem Straßenverkehr. Wir bringen unseren Kindern nicht die Orientierung im Straßenverkehr bei, indem wir sie von der Straße fernhalten, sondern wir nehmen sie an die Hand und halten sie so lange fest, bis sie sicher alleine unterwegs sein können. Und später sorgen wir dafür, dass sie gute Autofahrer sind, mit allem, was dazugehört. Und vor allem, dass sie mit kritischen Situationen gut umgehen können. Genauso ist es mit dem Computer. Wir müssen sorgen, dass unsere Kinder den Umgang lernen und wir selbst natürlich auch, dass wir vor allem auch die Technik dahinter verstehen, damit wir als Kapitäne im Internet navigieren und nicht als Opfer von Cyberkriminalität. Es gibt viele Stiftungen und Verbände, die Studien in Auftrag geben, um eben den Politikern die Augen zu öffnen, vergebens. Deutschland, das einst führende Technologieland, ist längst nicht mehr an der Spitze und besteht Gefahr, zur Lachnummer der Welt zu werden. Stellen Sie sich vor, die Ureinwohner Amerikas stehen am Strand und ihr Häuptling versucht, ihnen was Riesiges auf dem Meer zu zeigen, was auf sie zukommt. Und so sehr er sich auch bemüht, die Ureinwohner sehen nichts. Das nennt man den Kolumbus-Effekt. Das, was wir uns nicht vorstellen können, sehen wir nicht. Kann es sein, dass unsere Politiker und große Teile unserer Gesellschaft unter diesem Kolumbus-Effekt leiden, weil sie digital Analphabeten sind? Ist in der Tradition nur Sprachen, Griechisch, Latein in Deutschland? Oder schauen wir doch mal 300 Jahre zurück. Leibniz hat im 17. Jahrhundert das binäre System entwickelt. Das binäre System ist die Grundlage der Computertechnologie auch heute. Sind wir nicht auch in der Pflicht, dieser Tradition gerecht zu werden? Diese Tradition haben wir etwas aus den Augen verloren. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum ist es wichtig, dass wir früher mit technologischem und digitalem Wissen beginnen? Das erkläre ich Ihnen jetzt am Prozess des Lernens. Lernen ist ein exponentieller Prozess. Das ist wie bei den Pflanzen. Erst sieht man gar nicht, dass etwas passiert im Samen und dann beginnen sie exponentiell zu wachsen. Wir haben drei Phasen. Die erste Phase ist die Phase der Schwärmerei. Das ist die Phase des langsamen Rantastens, des Experimentellen, ohne dass man viel wissen muss. Diese ist so bis zum Alter von 12 bis 14 Jahren. Dann kommt die Phase der Präzision. Die Phase der Präzision ist dann bis zum Ende der Schulzeit. Und im Erwachsenenleben ist dann die Phase der Vertiefung. Ich habe viele Jahre gerätselt, wieso Physik in Deutschland kein Lieblingsfach ist, bis ich das mit Rumänien verglichen habe. In Rumänien hatten wir in der Klasse 6, 7 und 8 die Phase der Schwärmerei. In der Klasse 6 Mechanik, in der Klasse 7 Thermodynamik, in der Klasse 8 Elektrizität. Experimentell, da war das Ziel, Freude und Neugierde zu wecken. Und in Klasse 9 haben wir von Neuem begonnen. Erneut mit der Phase der Präzision, aber jetzt mit Mechanik, Wärmelehre, Elektrizität. Der gleiche Stoff, der in Deutschland in 8 Stunden gelernt wird, wird in Rumänien in 14. Deshalb gibt es dort viele, die Physik mögen und bei uns sind es halt wenige, weil wenige können in so weniger Zeit das verstehen. Ja, und das bedeutet, bei uns fehlt bei den technologischen Fächern, weil wir so wenig im Lehrplan haben, einfach diese Phase der Schwärmerei. Die Kinder kommen gar nicht an die Freude und an die Neugier. Und bei Informatik, da fehlt ja beides. Da fehlt ja sowohl die Phase der Schwärmerei als auch die Phase der Präzision. Das heißt, es ist längst an der Zeit, 11:55, dass wir sagen, Deutschland aufwachen aus dem digitalen Dornröschenschlaf, dass Deutschland endlich den digitalen Wecker klingeln hört und den Weg in eine Zukunft betritt, die eigentlich schon längst begonnen hat. Was meinen Sie, wo steht Deutschland in der digitalen Welt? Es gibt einen Index of Readiness für digitales lebenslanges Lernen in der EU. 27 Plätze sind zu belegen. Welchen Platz belegt Deutschland? 25, 6. Ich löse es auf. Wir sind Schlusslicht. Estland ist unser Spitzenreiter. Jetzt schauen Sie mal, das ist von November 2019. Jetzt mögen Sie vielleicht sagen, wir hatten Corona, wir haben aufgeholt. Was meinen Sie, haben wir aufgeholt oder haben wir nicht aufgeholt? Genau. Es gibt einen Digital Reise-Report von dem Zentrum für digitale Wettbewerbsfähigkeit in Europa. Und wir sind um 176 Rankingpunkte gesunken. Und die Plätze sehen Sie da. Und Europa und Nordamerika, wir belegen Platz 38 von 39. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und in den ganzen politischen Diskussionen höre ich gar nichts von diesem Thema. Ein weiteres Thema, die Wettbewerbsfähigkeit. Die Wettbewerbsfähigkeit war im Jahr 2014 noch Platz 6 von 21 Industriestaaten. Und jetzt sind wir auf Platz 18. Da gibt es kaum noch weiter. Und es gibt so viele Bemühungen und Warnungen, hier etwas zu tun. Da zeige ich Ihnen einige Pressestimmen. Deutschland schlusslich bei der Digitalisierung. Das Märchen von der digitalen Aufholjagd. Das ist genau 2 Tage, nachdem der Digital Reise Report erschienen ist. Und es gab übrigens letztes Jahr einen Digital Report, der nochmal bestätigt hat, der Rückstand Deutschlands ist unverändert und der Glaube, dass es noch aufholbar ist, ist von 51% in 22 auf 28% in 23 gesunken. In einem Jahr sind wir bei Null, das heißt hoffnungslos. Oder KI ist längst da, verschläft Deutschland den nächsten Technologiesprung. Wie die Wirtschaft das Bildungssystem retten will, ist ein ganz aktueller Artikel von heute vor einer Woche. Und hier mein Appell an alle aus Unternehmen. Wenn nicht die Wirtschaft den Schulen massiv unter die Arme greift, werden wir nie aufholen können. Warum passiert uns das? Wie schon gesagt, wir haben kaum digitale Bildung, wir leben im digitalen Zeitalter und lernen es nicht. Das ist wie vor 100 Jahren mit dem Automobil, da ist man auch losgefahren, hatte keinen Führerschein. Wir wissen, zu was das geführt hat. Wahlfach Informatik, 2%, technologische Bildung mangelhaft, aber auch zu wenig MINT-Studierende. Und hier ist jetzt das Fatale. Wir haben zu wenig MINT-Studierende und 50% davon schaffen das Studium nicht. Meistens wegen der fehlenden Leistungsfähigkeit, weil die Grundlagen aus der Schule nicht fehlen. Ich habe gerade vorhin nachgeschaut, weil ich hatte die Zahl von der Cambridge Universität. 2% Studienabbrecher war vor ein paar Jahren. Jetzt ist aktuell 1% Studienabbrecher bei der Cambridge Universität. Ganz aktuell von heute gesehen. Und das hat fatale Folgen. In Unternehmen zieht sich ja das durch. Wenn die Schüler, Studenten nicht gut ausgebildet werden, dann haben wir Mitarbeiter, die auch zu langsam sind und damit sind wir zu teuer. Wir haben zu wenig Zeit zum Lernen und die Attraktivität des Landes nimmt ab. Wir sind weder richtig produktiv, aber auch nicht mehr attraktiv. Ich habe gehört, die Inder, die kommen nicht mehr nach Deutschland. Das Fachkräftemangel ist tatsächlich selbstgemacht. Und wenn Sie da unten schauen, ich habe die Cyberkriminalität habe ich schon erwähnt, aber da ist nochmal ein ganz wichtiger Posten. Ende 21 ist eine Studie erschienen, die besagt, der Schaden in deutschen Unternehmen wegen fehlender Wertschätzung kostet uns jährlich 270 Milliarden. Wertschätzung kostet nichts, aber die fehlende ist immens. Und diese beiden Posten zusammen sind mehr als der gesamte Bundeshaushalt, muss man sich mal so, wo wir die Gelder einfach verschleudern, weil wir da nicht wissen, wie wir anders damit umgehen sollen. Was können wir tun? Wie können wir Meister des digitalen Wandels werden? Wie können wir selbst für uns, aber auch für andere sorgen? Da frage ich Sie, waren Sie schon mal auf dem Coding Camp? Coding Camp, das sind so Veranstaltungen, wo man spielerisch programmieren lernt. Also genau diese Phase der Schwärmerei ist da im Fokus. Oder lernen Sie mit Ihren Kindern diese neuen Inhalte, die es früher ja gar nicht gab. Kennen Sie die Initiativen, die lokal an Ihrem Ort vorhanden sind? Gibt es bei Ihrem Arbeitgeber soziales Engagement mit Projekten? Also es gibt viele Möglichkeiten. Und hier habe ich Ihnen noch einige mitgebracht. Moment, da bin ich zurück. Falsch. Hä? Ja, als erstes, ich habe Ihnen mein Modell Werde Meister des digitalen Wandels mitgebracht. Wir brauchen einerseits für den digitalen Wandel starke Wurzeln. Die starken Wurzeln stehen für Halt, für Tradition, Struktur, Stabilität, Sicherheit. Diese bauen wir auf durch eine starke digitale Bildung, aber auch durch gute Beziehungen und auch durch ein wertschätzendes Umfeld. Auf der anderen Seite brauchen wir sehr bewegliche Flügel, damit wir eben diese Veränderungen, die es gerade in der Welt gibt, auch damit wir uns da anpassen können. Für die Flügel benötigen wir Erlaubnisse von früh auf, hier auch etwas mitgestalten zu können, aus der Schule, aus dem Kindergarten, ganz von früh auf. Und wir brauchen aber auch die Ermutigung, dran zu bleiben und nicht, das lernst du später. Wenn sowohl die Wurzeln als auch die Flügel im oberen Bereich sind, dann sprechen wir, sprechen wir vom Meister des digitalen Wandels. Das sollte der Quadrant sein, wo wir alle uns bemühen, dahin zu kommen. Der Quadrant links oben, digital naive, das sind diejenigen, die starke Flügel haben, aber wenig Wurzeln, denen fehlt genau die digitale Bildung. Sie sind übersicher, überschätzen sich und werden auch vom Umfeld überschätzt. Das sind oft diejenigen, die meinen, sie sind Digital Natives, aber weit gefehlt. Das sind die Digital Naiven. Rechts unten finden wir die digitalen Skeptiker und Kritiker, die sagen, lieber Finger weg. Sie lernen zwar, aber ohne Freude. Und hindern auch oft Jugendliche, dass sie selbst digital mündig werden, weil sie nicht verstehen, um was es tatsächlich geht. Und dann gibt es den Quadranten links unten. Der Quadrant links unten, das sind die digitalen Verlierer. Das sind diejenigen, die nicht an der Hand genommen werden, damit sie lernen, was sie brauchen. Die haben Angst. Die haben Angst vor der Zukunft. Und sie rutschen auch ganz, ganz leicht in die Depression. Diesen fehlt vermutlich auch diese Phase der Schwärmerei aus der Schulzeit, die in vielen Fächern halt fehlt. Das heißt, um hier Meister des digitalen Wandels zu werden, müssen wir stets darauf achten, eben einerseits diese Freude am Lernen, Neugier, aber auch den Mut, Dinge in Frage zu stellen, zu entwickeln und auf der anderen Seite eben einfach lernen, alles, was auf uns zukommt, auch an Inhalten. Ich habe noch ein paar Impulse mitgebracht. Ich könnte mir vorstellen, dass hier die Batterie aus ist, weil vorhin ging auch der Laser nicht. Danke. Und zwar habe ich Ihnen hier einige Impulse mitgebracht. Wir haben ja die Tradition mit den Hauptfächern bei uns im Bildungssystem. mein Impuls ist, diese Traditionen neu zu verknüpfen und ein Hauptfach Informatik, aber auch Metafach einzuführen, das alle anderen Fächer auch durchdringt. Bilingualer Unterricht ist eingeführt in Deutschland, damit die Kinder besser in Sprachen werden. Wie wäre es, wenn man diese Tradition umdreht und sagt, wir machen bilingualen Unterricht, damit wir die technologischen Fächer in Englisch lernen, damit im Studium die Studenten dann einfach ihre Paper schreiben können. Fremdsprache, wieso nicht eine Fremdsprache programmieren? Ich sage Ihnen aus eigener Erfahrung von meinen Kindern, wenn Kinder den Geschmack am Programmieren entdecken, dann sind Computerspiele nicht mehr interessant. Schulpaten für MINT. Es gibt diese Bundesjugendspiele. Wieso machen wir nicht Bundesjugendspiele für technologische Inhalte? MINT-Wettbewerbe und Olympiaden. In Rumänien ist noch immer die große Tradition, gerade für individuelle Förderung, die Olympiaden in allen Fächern. Jedes Kind wählt sich aus, wo es sich austoben will. Das wäre auch eine Tradition neu verknüpft. Oder Schüleraustausch, Coding-Camps, wie ich vorhin erwähnt habe. Ja. In Unternehmen kann man auch einiges machen. Wir könnten Reverse Mentoring, das ist in manchen Firmen ist es schon gang und gäbe, dass junge Mitarbeiter den Führungskräften, die etwas älter sind, einfach den Umgang mit vielen Tools dabei bringen. Was ganz wichtig ist, sind die Schulprojekte. Hier müssen die Unternehmen viel mehr den Schulen unter die Arme greifen, damit die Schulen auch wissen, was sie in der Schule lernen müssen und die Unternehmen halt ihre Nachwuchskräfte selbst unterstützen. Lernen hat sich drastisch geändert. Es gibt eine Weiterbildungsabteilung, die sagt mir, was ich zu lernen habe, ist Vergangenheit. Lernen von und miteinander ist eines der wichtigsten Formen, wie man lernt in Zukunft. Ich habe Ihnen gesagt, diesen Schaden mit der Wertschätzung. 270 Milliarden. Wir brauchen in unseren Unternehmen vor allem, dass sie auch auf kreative Ideen kommen, hochperformante Teams. Das funktioniert nur in einem wertschätzenden Umfeld. Und es kommt ganz extrem darauf an, habe ich die richtigen Leute, habe ich das richtige Umfeld, dann kann in 2 Minuten eine glorreiche Idee entstehen oder eben in 2 Jahren nicht. Das ist ganz wichtig. Es gibt in Deutschland ganz viele MINT-Initiativen, alles neben der Schule. Wissensfabrik, MINT Zukunft schaffen, Hackerschool und viele andere. Wenn man diese bündeln würde, da hätten wir eine Synergie, die gleichen würden einem Laserstrahl in der Wirksamkeit. Und wieso arbeiten die Firmen nicht zusammen mit den Bildungsministerien? Das hätte ja nochmal eine Schlagkraft. Sie sehen, es gibt hier eine Reihe von Impulsen und das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Und die Basis von allem ist wirklich Wertschätzung, aber auch die Erlaubnisse. Wie oft dürfen die Kinder nichts in der Schule tun, weil der Lehrer macht da was vor. In Physik wird kaum experimentiert. Wir brauchen viel mehr Erlaubnisse von klein auf. Ja, ich könnte dann jetzt noch stundenlang reden. Da gibt es ganz viel, was es da noch gäbe. Ich wünsche Ihnen allen starke Wurzeln, bewegliche Flügel, dass es Ihnen gelingt, Ihr digitaler Meister im digitalen Wandel zu werden. Ich danke Ihnen, dass Sie mir bisher auf der Reise gefolgt sind. Diejenigen, die weiter die Reise mit mir gehen möchten, die lade ich ein. Sie finden meine Kontaktdaten, aber Sie finden auch meinen White Paper, wo ich weitere Impulse aufgeführt habe. Ich schreibe derzeit ein Buch zum Thema, warum Deutschland im Digitalen versagt und wie uns die Aufholjagd gelingt. Das ist kurz vor Fertigstellung. Dazu starte ich einen Newsletter im März. Das heißt, Sie hätten die Chance, gleich von Anfang an dabei zu sein. Und für diejenigen, die noch immer ein bisschen zu den digitalen Skeptikern gehören, Digitalisierung und Menschlichkeit bedingen sich gegenseitig. Dazu habe ich auch ein Kapitel in meinem Buch. Vielen Dank.
So ein großer Applaus, liebe Waltraud.
Oh, oh, shit.
Da bist du dann mal zu sehen. Ich komme mal hoch auf die Bühne in dem knackigen Rot.
Du, ich hatte... Können Sie noch mal die letzte Folie einblenden? Die ist irgendwie, habe ich das so genau...
Die, da stehen noch mal deine Kontakte.
Ja, die, das Blättern hat... Ich habe nicht geschaut, das Blättern hat ja nicht funktioniert.
Die Zeit nehmen wir uns jetzt noch.
Ja,
die Zeit nehmen wir uns, um das noch zu zeigen. Denn ich glaube, die gerade zugehört haben, werden festgestellt haben, und das hast du auch gerade selber gesagt, es ist eigentlich gar nicht alles gesagt. Es ist nur ein Impuls, ein erster Impuls. Du stehst jetzt wahrscheinlich auch noch für Fragen zur Verfügung. Und auch
hier ganz klar.
Wäre die Möglichkeit da, dich zu kontaktieren. Ich glaube, man kann noch viel tiefer ins Thema reingehen. Aber einfach der Impuls zu wissen, wo kann die Reise hingehen, wo stehen wir einfach, ist auf der einen Seite erschreckend. Auf der anderen Seite sehen wir, es ist noch viel möglich, liebe Waltraud. Genau. Das hast du uns gezeigt, deswegen kriegst du nochmal einen großen Applaus. Bitte an dieser Stelle für Waltraud Herrmann. Vielen Dank.
Dankeschön.
Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.